Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Der Show mit Internet und so, die heute aus Köln kommt. Warum? Weil in Köln die Gamescom war. Eine der größten, wichtigsten und überhauptesten Spielemessen aller Zeiten. Warum ist sie so wichtig? Na, einerseits, weil sie eine der letzten Messen im Jahr ist, wo noch so die richtig großen Sachen passieren, bevor Weihnachtsgeschäft ist. Und andererseits, weil es die allererste Messe war, wo man PlayStation 4 und Xbox One, also die neue Konsolengeneration, die noch dieses Jahr rauskommen soll, überhaupt anfassen konnte. Das haben wir auch gemacht. Wir, also Markus Richter, das ist ja mein Name, ich moderiere die Sendung, und da war Dennis Kogel, der Fritz Gamechecker, auch da. Dennis, ich bitte dich jetzt einmal, ein kurzes Geräusch zu machen für die Xbox One. Und eins für die PS4. Und was das genau bedeutet, das erklären wir heute noch im Laufe der Sendung. Außerdem wird es um die Video Days gehen. Das ist so eine YouTube-Community-Treffens-Dingens, das auch hier in Köln stattfindet. Also alles von ganz weit weg. Wo wir jetzt zur Netzmusik kommen. Und die erste Netzmusik kommt von Jamendo, ein ganz großes Musikportal. Und Dave und Lisida Radford sind dort auch unterwegs. Allerdings nicht als Mr. und Mrs. Radford, sondern als The Grey Heavens. Und sie haben die Musik, die sie dort auf Jamendo veröffentlichen, so gut gemacht und sich so in die Herzen ihrer Fans gespielt, dass sie aus den meistgespielten Songs, da gibt es immer so schöne Bestenlisten, nicht mehr wegzudenken sind. Und das heißt natürlich, dass wir euch sie auch nicht vorenthalten wollen und sie jetzt ins Radio bringen mit The Grey Heavens Silver.
We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang. Melodies. And the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we'd say, oh, 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 oh. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting strong. We're getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh. Shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.
There's a
Grey Heavens mit Silver.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Sachen, die im Netz so passiert sind und von denen wir denken, die solltet ihr vielleicht auch mal gesehen haben, falls sie euch nicht über den Weg gelaufen sind, weil sie zu gut sind, um sie zu verpassen. Oder zu informativ oder zum Nachdenken anregend. Und das gilt wahrscheinlich auch für alle Sachen, die wir euch gleich präsentieren werden. Es geht im weitesten Sinne um Überwachung und präsentiert wird es von Jutta Weiland.
Ein anderer Blick auf die Dinge lohnt eigentlich immer. Einen anderen Blick auf die Spionageaffäre wirft Gunter Dück in seinem aktuellen Podcast Die Welt fragt, Gunter Dück antwortet. Im Gespräch mit Robert Kindermann erklärt er unaufgeregt, was die riesigen Datenmengen der NSA eigentlich bedeuten, fragt sich, warum keiner die richtigen Fragen stellt und kritisiert, dass man für solche komplexen Dinge eben auch einmal 5 Minuten ausholen muss. Die Medien dafür aber keine Zeit haben. Macht es anders und nehmt euch 1 Stunde Zeit für den Podcast. Es lohnt sich. Vielleicht brauchen wir bald aber auch gar keine Geheimdienste mehr, wenn es doch Apps gibt, mit denen wir unsere Mitmenschen überwachen und denunzieren können. Unser WDR-Kollege Dennis Horn stellt auf dem Blog Digitalistan Apps vor, mit denen User zum Beispiel Falschparker melden können und dann eine Provision erhalten. Diese Apps beschränken sich in der Regel noch auf Nordamerika, aber auch bei unseren Schweizer Nachbarn ist das Modell angekommen. Wir sagen, wir fanden Petzen schon in der Schule doof. In der aktuellen Debatte geht es immer wieder um unsere Grundrechte. Bei uns im Grundgesetz festgehalten und niedergeschrieben. Und das gibt es jetzt sogar zum Hören. Mit einer Stimme, die auch das Telefonbuch angenehm vorlesen könnte, hat Klaus Graf das Grundgesetz vertont. Spannendes Projekt und klingt einfach gut.
Die Grundrechte. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Wahlkampf tobt bereits. In einem Monat ist Bundestagswahl. Für viele von euch vielleicht interessant, wie halten es die Parteien denn so mit Open Government? Das Deutsche Telekom-Institut for Connected Cities an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat genau das untersucht und kommt zu dem Schluss, bei allen Parteien finden sich Überlegungen zum Open Government mal mehr, mal weniger. Im Wahlkampf wird es aber wohl eher ein Nischenthema bleiben. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wir legen euch die 29-Seiten-Studie ans Herz. Den Orden für Offenheit in der Spionageaffäre hat sich die jetzige Bundesregierung auf jeden Fall nicht verdient. Vor gut 3 Wochen hat die SPD 115 Fragen an die Bundesregierung gestellt. Diese wollte aber nicht auf alle für die Öffentlichkeit einsehbar antworten. Welche das sind, hat Stefan Niggemeier in seinem Blog aufgelistet. Manchmal ist keine Antwort auch eine Antwort. Wenn es nach dem Kabarettisten Volker Pispers geht, wird sich nach der Wahl 2013 sowieso nichts ändern. In knapp 5 Minuten bringt er es scharf und zynisch auf den Punkt.
Deshalb ist es egal, wer da mit wem, wann, wie und wo. Das sind alles Schaukämpfe. Ich mache seit 29 Jahren Kabarett über dieselben Themen.
Hoffen wir, dass er Unrecht hat.
Der Spionageskandal lässt uns einfach nicht los. Und es geht jetzt nicht nur um den Skandal selbst, sondern auch um die Leute, die daran beteiligt sind. In der letzten Woche wurde David Miranda, der Ehemann von Guardian-Reporter Glenn Greenwald, 9 Stunden am Flughafen Heathrow festgehalten. Greenwald ist der, der vor allem dafür gesorgt hat, dass die Snowden-Geheimnisse ans Licht der Welt kommen. Und David Miranda ist nicht nur festgehalten worden, weil er sein Ehemann war, sondern wohl auch, weil er Daten dabei hatte, die mit dem Fall zu tun haben. Aber trotzdem ist es ja eigentlich keine Art, für Informationsweitergabe sollen Journalisten doch eigentlich nicht unter Druck gesetzt werden und schon gar nicht ihre Familienmitglieder, oder? Vielleicht doch. Denn im Zuge dieser Geschichte kam dann auch noch raus, dass der Chefredakteur der Zeitung Guardian bekannt gegeben hat, dass er schon seit langem vom Geheimdienst unter Druck gesetzt wurde und sogar Festplatten unter den Augen von Geheimdiensten vernichten musste, obwohl das totaler Unsinn ist, weil die Daten gibt es natürlich trotzdem noch. Alles in allem kein gutes Licht, auf das der Staat da wirft, auf den Journalismus und dem Verhältnis. Ich habe mit Michael Rediske, dem Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen, gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er reagiert hat, als er diese ganzen Geschichten gehört hat.
Nun, das ist richtig einmalig. Während Durchsuchungen auf Flughäfen, das ist ähnlichen investigativen Journalisten schon öfter passiert. Das machen Geheimdienste und Staaten immer wieder, auch wenn wir das kritisieren. Aber dass Geheimdienstler, und zwar direkt im Auftrag des Premierministers, da in eine Zeitung gehen und sagen, entweder ihr gebt die Dokumente raus oder zerstört sie doch gleich, das ist schon ein dolles Ding, zumal in der globalisierten Welt, in der digitalisierten Welt, wo jeder weiß, Zerstörung von Festplatten nützt gar nichts, davon existieren selbstverständlich Kopien.
Jetzt ist es so, dass die USA jagen direkt die Whistleblower, weil sie das nicht wollen. Großbritannien jagt anscheinend die Reporter, weil das unangenehm ist. Ist sowas nur in diesen Ländern möglich oder droht in Deutschland auch so eine Beschneidung des Journalismus? Denn das ist es doch, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Beschneidung des Journalismus, aber ich würde schon mal einen Unterschied machen, A, zwischen Diktaturen, wo sowas ohnehin an der Tagesordnung ist, mit Staatssicherheitsorganen. Auf der anderen Seite den USA und Großbritannien, die eine besondere Sensibilität für ihre Sicherheitsbedürfnisse haben nach 9/11 und da sehr weitgehende Antiterrorgesetze erlassen haben, die sehr dehnbar sind und unter die eben auch solche Dinge fallen können und wo die Öffentlichkeit nicht so genau aufpasst. Wir haben zwar in Deutschland auch Gesetzesverschärfungen gehabt, die sind aber verglichen damit sehr gering ausgefallen. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, was mit etlichen Entscheidungen da wirklich Schranken gesetzt hat. Und wir haben auch eine Öffentlichkeit und Medien, die sich viel stärker als in Großbritannien gegen eine Ausweitung der Befugnisse des BKA oder der Geheimdienste gewehrt haben.
Das heißt, wir können sagen, in Deutschland haben wir zumindest ein bisschen sichereren Journalismus. Der Guardian will jetzt weiter über den Spionageskandal berichten. Das soll aber nicht mehr aus Großbritannien passieren, sondern von woanders. Wo es sicher ist. Ist das jetzt ein Modell, das jetzt zunehmend dann auch verbreitet werden wird, dass Journalisten nur noch von dort berichten können, wo sie vor staatlichem Zugriff sicher in Anführungszeichen sind?
Das sagen wir mal so. Reporter ohne Grenzen hat ja vor allen Dingen auch mit Journalisten zu tun, die in Diktaturen verfolgt werden und die berichten schon seit langem aus Exil, aus dem Exil. Übrigens viele aus dem Londoner Exil in ihre Länder. Also dieses Modell ist schon alt, aber dass das jetzt auch in demokratischen Staaten nötig ist, dass Leute weggehen, weil sie fürchten müssen, belangt zu werden, ein Veröffentlichungsverbot zu bekommen oder dass ihnen ihre Materialien weggenommen werden, das ist schon relativ neu.
Jetzt ist als ein Lösungsansatz, wird im Netz auch diskutiert, dass solche Plattformen wie WikiLeaks, wo also so geheime Informationen einfach anonym zutage gebracht werden können, wieder viel wichtiger werden, als sie sind. Andererseits könnte man sagen, es braucht aber immer Journalisten, die das auch bearbeiten. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, beides ist richtig. Das Problem von WikiLeaks war sicherlich, dass sie überhaupt keine Mittel hatten, die Dokumente, diese Hunderttausende von Dokumenten zu sichten und auszuwerten oder das nur in Einzelfällen konnten. Dafür brauchten sie die großen Medien wie den Guardian, die New York Times oder den Spiegel. Das wird auch weiterhin der Fall sein, dass solche Technikfreaks und Online-Aktivisten nicht die gleichen Möglichkeiten haben, Material zu sichten und auch, muss man ja sagen, verantwortlich damit umzugehen.
Jetzt wäre sicherlich wünschenswert, wenn solche Übergriffe, könnte man sagen, auf Journalisten nicht stattfinden, egal ob sie jetzt juristisch gedeckt sind oder nicht. Aber realistisch betrachtet, womit rechnen Sie in der nächsten Zeit?
Also Reporter ohne Grenzen rechnet sicher damit, dass sich dieses Modell auch ausweiten wird. Wenn schon demokratische Regierungen zu solchen Mitteln greifen, dann brauchen Leute wie Putin oder Diktatoren in Asien, in Afrika nun weniger Hemmungen zu haben, die Pressefreiheit auch mit Füßen zu treten. Putin ist ja schon dafür bekannt, dass er immer, wenn man seine Beschränkung der Pressefreiheit anklagt, mit der anderen Hand, mit dem anderen Finger auch auf die westlichen Länder zeigt.
Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen befürchtet also, dass sich die Situation für Journalisten und die Pressefreiheit im Allgemeinen eher verschlimmert und das nicht irgendwo, sondern hier bei uns. Hier bei uns, wo vielleicht auch der russische Präsident hinzeigt und sagt, guck mal, da ist mit der Pressefreiheit noch schlimmer als bei uns. Das heißt, wir landen möglicherweise demnächst in der Diktatur? Naja, nee, das wäre doch jetzt ein bisschen übertrieben, oder? I found a new way. Higgins mit Yes, I Know. Das ist Netzmusik bei Trackback auf Fritz. Sie könnt ihr also runterladen. Das heißt, ihr findet sie bei trackback.fritz.de. Und das ist ja die Adresse eines Blogs. Und es gibt ja dieses Blogs-Podcast, so eine kleine Parallelwelt, wo es immer schon total geil ist, wenn irgendwie mal 100 Leute auf einen Blogpost geklickt haben. Es gibt aber noch etwas anderes, was viel größer ist und gleichzeitig ganz abgeschottet von dieser Bloggerwelt, was die Blogger gar nicht so gerne hören. Und das ist YouTube. Kennt ihr natürlich, weil wenn man Videos klickt, dann klickt man die meistens da. Was aber viele gar nicht wissen ist, da gibt es Leute, die stellen Videos in, die haben Millionen von Abonnenten, wie zum Beispiel YTitty. 2 Millionen. Kann man mal machen. Warum erzähle ich euch das? Hier Köln ist nicht nur die Gamescom, mit der wir uns gleich beschäftigen, sondern auch der Videoday mit knapp 8000 Teilnehmern, der größte YouTuber-Treff Europas. Seit Donnerstag gibt es da unterschiedliche Veranstaltungen und heute war der eigentliche Videoday, also das große Finale mittendrin für uns die ganze Zeit. Fritz-Reporter Christian Bongers, der hat sich mal gerade aus der Abschlussshow mit Preisverleihung rausgeschlichen. Hallo Christian.
Hi.
So, was genau ist denn jetzt so ein Videoday? Ist das so ein Klassentreffen der YouTuber oder Workshop oder was passiert da?
Ich würde es jetzt eher so eine Fan-Convention mit Show nennen. Also der Videoday ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, das größte YouTuber-Treffen Europas hier in der Köln Arena. Ist alles restlos ausverkauft. Ich habe jetzt sogar offizielle Zahlen bekommen. Es sind 9500 Fans, die da sind. Und ja, also den ganzen Tag hat sich hier alles im Runden vor ihrem Kreis gedrängt, um Fotos mit den YouTube-Stars zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Und seit knapp 3 Stunden läuft hier auch die Show, das Showprogramm mit diversen YouTube-Größen, unter anderem die Lochis, Digges Ding, MC Fitty oder auch vor allem die 3 Jungs von YTitty. Und wenn die auf der Bühne sind, dann hörst du eigentlich nur noch so Mädchengeschrei. Und gerade, also in ein paar Minuten wird der Play Award verliehen. Da geht dann in diversen Kategorien der Award raus an die besten deutschen Videomacher. Man kann also sagen, hier ist Top-Stimmung und die Community feiert sich selbst.
Warte mal, wenn ich richtig verstehe, ist es also nicht so, wenn da YTitty oder Onkel Bernie auftauchen, dass die da einfach mal so sagen, hey, ist ja cool, dich auch mal zu treffen, sondern dass du richtig Star-Alarm?
Da ist absoluter Star-Alarm. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele junge Mädchen ich heute schon kreischen gehört habe. Wenn du hier rumgelaufen bist, es war super viel Gedränge. Alle paar Meter bist du in so eine Knubbel, in so eine Menschentraube reingelaufen. Die standen alle an für Autogramme. Und das sind dann nur die kleinen YouTube-Stars. Also meistens, also ich habe die eigentlich gar nicht erkannt. Aber wenn du genügend Fans im Netz hast, dann ist jeder absolute Rockstar. Also für die Lochis, Bullshit-TV oder YTitty, da muss es zumindest eine halbe Stunde anstehen, einfach nur um Autogramm zu bekommen.
Das ist ja fast wie auf der Gamescom. Jetzt könnte man ja sagen, und das machen ja auch so gestandene Blogger mal so leicht verächtlich, ja, das sind ja alles die Kiddies. Sind das wirklich nur die ganz jungen Netzbewohner, die da auflaufen?
Ich würde es tatsächlich fast schon die Generation YouTube nennen. Also kaum einer ist hier über 20, von 9 bis 19 ist alles dabei und vor allen Dingen junge Mädchen. Und wenn dann mal hier jemand Älteres rumläuft, dann sind das in den meisten Fällen tatsächlich die Eltern, die dann hier auf ihre Kinder aufpassen. Die bekommen von diesem Gedränge eigentlich circa nach einer Stunde doch ein bisschen zu viel und werden dann von ihren Kindern tatsächlich im Elterngarten geparkt.
So, jetzt gibt es ja natürlich, wenn man das hört, so 2 Millionen Abonnenten, das will ich auch. Es gab ja eine Video Academy, wo man das vielleicht lernen konnte. Was brauche ich jetzt, um auf YouTube selber berühmt zu werden?
Ja, vor allen Dingen eine gute Idee und Durchhaltevermögen. Also alle Tipps, die ich bekommen habe von allen YouTube-Stars und Sternchen, es geht einfach nur darum, authentisch sein, immer dranbleiben und guten Kontakt zur Community pflegen. Dann früher oder später sollte der Knoten platzen mit einer guten Idee. Und bei der Academy hat man dann natürlich auch noch ganz hilfreiche Sachen gelernt. Zum Beispiel hat ein Rechtsanwalt einem verraten, wie man sich denn verhalten muss, damit man nach dem ersten Video nicht direkt verklagt wird.
Ist ja auch eine gute Sache. So, jetzt hört sich das alles total schön an und große Party und sowas, aber YouTube ist ja Teil von Google. Google ist in erster Linie eine große private Firma, die auch Geld machen will. Wie sehr haben die das Ganze jetzt hier beeinflusst? Ist das vielleicht wirklich so eine Art Werbeveranstaltung gewesen?
Das haben sie erfreulicherweise so gut wie gar nicht gemacht. Also zwischen all den Ständen von den Internetstars waren tatsächlich nur 2 von Google Plus und YouTube da. Der Video Day ist wirklich eine Veranstaltung von der Szene für die Fans, klar. Also wer hier mit seinem Kanal vor Ort ist, der greift natürlich ordentlich Promo ab. Aber eine Werbeveranstaltung für Google ist das auf keinen Fall. Das ist auch alles eher so ein bisschen chaotisch. Ich denke mal, Google hätte das wahrscheinlich ein bisschen professioneller gehandhabt. Aber dafür ist halt die Stimmung wirklich gut, weil die ganzen kleinen Fans, die hier im Publikum sitzen, die sehen Leute auf der Bühne, die sind vielleicht mal 2 Jahre älter und über YouTube kann tatsächlich jeder schaffen und plötzlich dann eben in der Kölner Arena vor 9000 Leuten stehen.
Christian Bongers war für uns auf dem Video.de. Vielen Dank dafür und falls ihr jetzt Lust bekommen habt, das auch mal zu machen und lernen wollt, wie das geht mit dem YouTuben, könnt ihr einfach gucken im YouTube-Kanal vom Video.de, ganz klar. Da gibt es jede Menge Videos, auch von den Workshops und den Link, wo findet ihr den? Im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
By sampling the wealth of music, you can take a trip around the world. Stereophonic reproduction offers us the most natural and satisfying way of listening. Now, pay close attention.
Was ist denn hier los? War das etwa ein Song, in dem lange und ausführlich darüber gesprochen wurde, wie primäre Geschlechtsorgane von männlichen Mitbewohnern der menschlichen Spezies funktionieren? Ja, ihr habt es ganz richtig gehört. Und was ist das? Das ist Netzmusik von Eponymic, Like the Rain heißt der Track. Und ihr könnt euch den natürlich auch runterladen. Und zwar im Blog zu dieser Sendung. Und Trackback auf Fritz kommt diese Woche aus Köln. Warum ist das so? Weil hier die Gamescom war, die größte Spielemesse in Deutschland. Es war voll, es war laut, es war groß, es war bunt und mittendrin Fritz Gamechecker Dennis Kogel, der mich an die Hand genommen hat, um mich durch die Hallen zu ziehen. Wir haben uns auch Pressekonferenzen angeschaut, Termine mit Entwicklern gehabt und die Tickets sind ausverkauft. Morgen ist der letzte Tag, aber schon heute sind alle Karten weg und wir ziehen für euch jetzt schon mal ein kleines Fazit. Das größte, das allerwichtigste Thema war natürlich der Kampf der neuen Konsolen Microsoft Xbox One gegen Sony PlayStation 4. Die kommen beide Ende November wahrscheinlich raus und auf der Messe konnte man sie zum ersten Mal in Deutschland ausprobieren. Dennis, wie war die Stimmung?
Naja, also gefühlt würde ich sagen, PlayStation 4 hat die Nase vorn bei den Besuchern, aber auch so ein bisschen bei mir. Also die Controller sind toll, die Konsole ist 100 Euro billiger als die Xbox One und Sony hat auf ihrer Pressekonferenz angekündigt, dass der Streamingdienst Twitch.tv in die PlayStation 4 integriert wird. Twitch ist so ein super beliebter Streamingdienst, bei dem euch das Internet beim Spielen zuschauen kann und bisher war das halt nur für die Xbox One bestätigt und jetzt gibt es das auch auf der PlayStation. Und die Xbox One wollte ja zuerst so eine Konsole sein, die immer online sein muss, die keine Nutzung von Gebrauchtspielen zulässt und so weiter. Sehr, sehr restriktiv. Das mochten die Spieler nicht. Und das wurde jetzt also komplett umgedreht. Auch auf der Gamescom gab es Änderungen. Mit anderen Worten, so richtig exklusive Features gibt's nicht. Und es gibt zwar ein paar technische Unterschiede, aber so in der Praxis macht es auch nichts aus. Es wird alles gleich.
Okay, also für mich als Käufer ist es dann so, ob die eine oder andere Konsole ist von der Hardware egal. Twitch gibt's auch auf beiden, hast du gesagt. Das heißt, es geht ums Spieleangebot. Wer hat die Nase vorn?
Das Spieleangebot. Also die Xbox One hat auf jeden Fall die meisten Exklusivtitel, die meisten Blockbuster-Titel. Ja, und die bringen außerdem noch die für Vorbesteller der Xbox One gibt's FIFA noch dazu. Das neue FIFA, FIFA 14, ein Riesending. Und ansonsten gibt's halt eine Reihe von heiß erwarteten Spielen. Zum Beispiel Titanfall, so ein Roboter-Shooter von den Leuten, die mal an Call of Duty mitgearbeitet haben, dann gegangen wurden. Und wenn ihr euch diese Spiele auf der Gamescom anschauen wolltet, dann musstet ihr so 5 Stunden Wartezeit einplanen.
Das heißt, du sagst, da ist die Xbox One vorne, weil FIFA und so.
Naja, nicht nur FIFA, sondern auch eben diese dicken, fetten Shooter.
Okay, da gab es auch noch ein paar andere Shooter. Battlefield 4, Call of Duty Ghosts und jetzt Titanfall. Jetzt könnte man aber auch wieder gemeinsam sagen, Entschuldigung Gamescom, das haben wir letztes Jahr gesehen und das Jahr davor und das Jahr davor auch. Mehr Waffen, Roboter, hübschere Grafik. Ist das alles, was die Gamescom kann? Was die Spielindustrie kann?
Ja, das war auf jeden Fall so der Grundtenor. Also das, was ich zumindest empfunden habe. Neue Ideen muss man wirklich suchen. Das Wichtigste auf der Gamescom dieses Mal waren aber ganz klar die offenen Welten, also so Spielewelten, die man frei bereisen kann, ob alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern. Und die große Hoffnung da lag auf Elder Scrolls Online, der Online-Multiplayer-Variante der Elder Scrolls-Reihe. Und deswegen war die Schlange da so lang, dass ich da nicht reingekommen bin.
Nicht mal Dennis Kogel hat es geschafft, aber ich war da und kann nur bestätigen, das ist halt genauso wie das klassische Online-Rollenspiel World of Warcraft. Nichts Neues also, schade, schade. Aber die Hoffnung ist vielleicht auch beim Einzelspieler-Rollenspiel. Da gab es eine neue Ankündigung, The Witcher 3, wie war das?
Das war großartig, das war auch mein Highlight von der Messe. Da geht es um so einen Monsterjäger, der durch eine riesige Welt zieht, Abenteuer erlebt, schwierige Entscheidungen trifft und die Geschichte des Spiels wirklich beeinflusst. Und gezeigt wurde da in der Präsentation so ein Dorf, das von einem schrecklichen Monster im Wald geplagt wird. Und das Monster kann aber dann nur besiegt werden, wenn ein bestimmter Dorfbewohner geopfert wird. Und das sind so Situationen, die gar keine richtige oder falsche Entscheidung haben. Man muss halt entscheiden, was ist wichtiger, das Leben dieses Dorfbewohners, das Schicksal dieses Monsters. Und ja, das macht die Witcher-Spiele so spannend. Und leider konnte ich selber das Spiel auf der Gamescom nicht anspielen, aber das, was gezeigt wurde, sie sieht so großartig aus. Es sieht aus wie das, was man sich halt immer schon von so einem Rollenspiel vorgestellt hat. Große Welt, viele Charaktere.
Ein kleiner Lichtblick also. Ansonsten Stagnation auf hohem Niveau und ein paar neue Konsolen ist die Gamescom 2013, wenn es um die großen Blockbuster geht. Wir sprechen gleich noch über die kleinen Indie-Games. Vorher aber ein bisschen Netzmusik von We Were Birds, just for you.
If you'd come. wanna rest your head. Now the clouds are like a wall, and I know that soon the rain will fall on our secret shore, just like it's done before. Well, you had your perfect day, and I'd do everything to make it stay and make up what we miss in the silence of a kiss. I could be your sunshine if you would be my shelter. I would light your way if you'd cover for the wind and rain. I could be your pillow if you would be my lullaby. You could share my bed if you wanna rest your head. Sunshine, if you would be my shelter, I would light your way if you'd cover for the wind and rain. I could be your pillow if you would be my lullaby. You could share my bed if you wanna rest your head. I could be your sunshine if you would be my shelter. I would light your way if you'd cover for the wind and rain. I could be your pillow if you would be my lullaby. You could share my bed if you wanna rest your head. I could be your sunshine if you would be my shelter. I could be your pirate if you would be my treasure.
Es waren mal vier Freunde, die haben alle in Kopenhagen gelebt, kannten sich schon länger und dachten so, lass uns doch einfach mal zusammen Musik machen. War nicht so einfach, weil die viele verschiedene Sachen vorher gemacht haben. Ska, Country, Indie, Alternative. Aber die haben sich alle in so einen Raum gesperrt und so lange gejammt, bis was bei rausgekommen ist. Und zwar das, was wir hier gerade gehört haben. We Were Birds Just For You. Wenn ihr davon mehr hören wollt, könnt ihr das machen. Auf der Soundcloud-Seite gibt es ein paar tolle Songs zum Streamen oder auch runterladen. Und den Link gibt's bei trackback.fritz.de. Wir haben eben über die großen Themen der Gamescom gesprochen, die gerade in Köln stattfindet. Die Spielemesse, von den Shootern, von den Fortsetzungen, von den neuen Konsolen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die kleineren Ecken über die Indie-Spiele, also die Spiele von unabhängigen kleinen Entwicklern. Mit im Studio ist Fritz Gamechecker Dennis Kogel, der zusammen mit mir die letzte Woche auf der Gamescom in Köln verbracht hat. Dennis, du musst ja normalerweise die Indie-Spiele, muss man in der Lupe suchen auf der Gamescom. Wie war es dieses Jahr?
Ja, die haben eine überraschend große Rolle dieses Mal eingenommen, aber jetzt gar nicht so, wie man das jetzt vielleicht erwartet. Der einzige Indie-Games-Stand auf der Messe, der war ungefähr so groß wie die Kaffeetheke bei einem der Megastände. Okay. Die Indies waren eher so ein Geschäftsfaktor für die Konsolenhersteller.
Weil die jetzt so ein Indie-Inside-Label auf ihren Konsolen haben oder warum?
Also Sony hat auf ihrer Pressekonferenz die Hälfte der Zeit den kleinen kreativen Indie-Spielen gewidmet, die Indie-Macher auch im Video gezeigt und gefeiert. Zum Beispiel auch Spiele wie Big Fest, so ein Spiel für die PS Vita, den Handheld, bei dem ihr so ein Musikfestival erstellt mit Creative Commons Musik von der Plattform Jamendo, von der auch viel Musik bei Trackback kommt. Ja, und Microsoft hat währenddessen angekündigt, dass die Xbox One in Zukunft auch ein Werkzeug sein wird, mit dem ihr selber Spiele entwickeln könnt. Bis jetzt war es so, dass Spieleentwickler eine extra Konsole kaufen mussten, das sogenannte Dev Kit. Aber alle Indie-Sachen, die vorgestellt wurden, waren schon eher so diese bekannteren Titel. Also zwar von kleinen Entwicklern, aber welchen, die schon sehr, sehr, sehr etabliert sind. Und die wirklich nischigen Indie-Spiele, die gab es nicht auf der Gamescom, sondern auf dem sogenannten Not Games Festival. Und ich habe mit der Veranstalterin gesprochen.
Es geht darum, einen anderen Game-Design-Ansatz zu verfolgen und einfach zu gucken, was kann man damit erreichen. Mein Name ist Katharina Tillmanns, ich bin die Festivaldirektorin vom Not Games Fest hier an der Fachhochschule Köln. Das Not Games Fest ist eine mittlerweile zum zweiten Mal stattfindende Ausstellung und insgesamt auch jetzt mittlerweile wirklich ein Festival, was sich mit expressiven Formen des Computerspiels beschäftigt. Das heißt, Formen des Computerspiels, die größtenteils Autorenansätze haben, in denen es nicht so um Themen geht, die man im Mainstream findet. Ein ganz gutes Beispiel ist das Spiel Bokida. Bokida kann man sich vorstellen, es ist ein weißer Raum, aber ein Raum draußen. Man kann sich beispielsweise eine Wüste vorstellen und in dieser Wüste kann man Gegenstände schaffen. Also das heißt, die Mechanik des Spiels ist tatsächlich das Schaffen und auch Zerstören von Skulpturen und man ist sozusagen wirklich jemand, der etwas kreiert in diesem Umfeld und dadurch, dass man Gegenstände schafft, kann man beispielsweise auf einen Berg hochklettern. Man kann sich das ein bisschen wie ein künstlerisches Minecraft vorstellen, allerdings wirklich tatsächlich in sehr abstrakter Form. Keines dieser Spiele ist in eine ganz klare Kategorie einzuordnen. Und deswegen machen wir hier ein Angebot, was nicht nur natürlich an Game Designer, sondern grundsätzlich an Leute, die Games mögen und auch an Leute, die von Games überhaupt keine Ahnung haben, richtet. Und in dem Sinne geht's darum, Augen und Ohren offen zu halten und zu schauen, wo können Games noch hingehen?
Ja, wo Spiele noch hingehen können und was vielleicht für interessante Entwicklungen möglich sind, neben besserer Grafik und mehr Waffen, das konnte man sich halt auf dem Not Games Festival anschauen. Das war sehr, sehr interessant.
Aber ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es solche Spiele dann vielleicht in Zukunft auch auf die Konsolen schaffen?
Das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt Ausnahmetitel wie Journey zum Beispiel, aber es ist sehr, sehr selten. Solche wirklich obskuren, seltsamen Spiele tun sich schlecht auf den regulierten Download-Plattformen der großen Konsolenhersteller. Und das ist wirklich, wirklich schade, denn diese Spiele haben genauso eine Berechtigung, gespielt und gekauft zu werden, eben wie diese pixeligen Retro-Arcade-Action-Titel, die meistens Indie ausmachen auf den großen Konsolen. Man kann also sagen, diese Gamescom hat gezeigt, dass Indie-Games ein durchaus wichtiger Marketingfaktor sind für große Games-Publisher, für Konsolenhersteller, um Spieler und Journalisten von der Güte der Plattform zu überzeugen, um zu zeigen, wir sind cool, wir kümmern uns um Entwickler. Aber das große Geld, das bringen halt immer noch die Battlefields, die Call of Duties, die Roboter, die Waffen und die tolle Grafik.
Die wir bestimmt auch auf der nächsten Gamescom wieder sehen werden, aber immerhin, es gab dieses Jahr schon Indies als Marketingfaktor und Indies als abseitiges Nischenprodukt. Beides, wie gesagt, nicht unbedingt alles auf, aber zumindest um die Gamescom herum. Wenn ihr mehr Beiträge von der Gamescom hören wollt, könnt ihr das tun. Auf fritz.de/gamescom gibt es da noch ein paar Sachen, die Dennis euch von der Messe mitgebracht hat und weitere Infos natürlich auch im Blog zur Sendung auf trackback.fritz.de.
Turning and they're making money. The birds keep on falling. I'm running out of honey. Yeah. Secrets of the tumblest world must be loud and hard. Cause the lies are fooling all of our minds. I'm running out of time. I'm running out of time. Lines are drawn through people's holes. The truth. Yeah.
Das ist nicht nur schöne Musik von Bell, die The Truth heißt, das ist auch Teil einer Compilation, die ein bisschen Hoffnung darauf macht, dass möglicherweise in diese ganze Netzmusikgeschichte noch ein bisschen mehr Bewegung kommt. Und das müssen wir ein bisschen genauer erklären, denn es gibt ja diese Idee, dass man die Verwertungsrechte, also abseits der GEMA, ein bisschen zum Künstler zurückholt, damit der seine Musik auch im Netz veröffentlichen kann überhaupt. Und deswegen ist vor Jahren die Creative Commons Bewegung entstanden. Bis jetzt hat aber der große Knall gefehlt, weil die klassischen Verwertungsgesellschaften, also wie eben zum Beispiel die GEMA, sehr viel dafür tun, dass Creative Commons klein gehalten wird, dass das nicht so richtig blühen kann. Und die meisten Musiker, die Deals mit klassischen Labels haben, die können dann nicht einfach mal hingehen und sagen, okay, wir schmeißen es trotzdem auf, einfach nochmal so ins Netz unter Creative Commons. Das heißt, sie sind ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt, ganz langsam kommt Bewegung in die Sache. Die neueste Bloxonic Compilation nämlich macht da Hoffnung. Neben Netzmusikgrößen wie Zoe Lila, die sich ja Creative Commons verschrieben haben, sind da auch Songs von klassischen Musikern drin. Also Chad zum Beispiel, ein kanadischer Rapper oder sogar Public Enemy. Vielleicht kommt jetzt doch noch langsam Umdenken, vielleicht mehr Creative Commons auch von bekannteren Größen. Wir hoffen mal, dass noch mehr dazukommt. Mit auf dem Sampler ist zum Beispiel auch Bell the Truth, haben wir gerade gehört. Und ihr könnt euch das Ganze natürlich runterladen. Also nicht nur den Song, sondern den ganzen Sampler unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist der Teil hier auf Trackback, wo ich in jeder Woche einen Blogger oder eine Bloggerin, einen Podcaster, Podcasterin oder irgendjemand, der im Internet Unfug treibt, vorstellen. Und den suchen wir auch nicht selber raus, sondern den lassen wir euch, also die anderen Blogger, privat aussuchen. In der letzten Woche war hier Fiona von Fiona lernt Programmieren zu Gast und die hat uns Folgendes empfohlen.
In Petram Shaya, manchmal bezeichnet als Katastrophentourist, aber was er eigentlich ist, er ist ein Revoluzzer, der immer zur Stelle ist, wenn es gerade heiß hergeht. Er ist in Kairo, Madrid, zuletzt Istanbul, wahrscheinlich bald wieder in Kairo und berichtet vor Ort von den Geschehnissen und von Mikroprozessen, in denen Demokratie ausgelebt wird.
Und weil das spannend klingt, ist er jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Petram.
Hallo, ich grüße euch.
Wir haben gehört, du bist immer unterwegs, immer da, wo es brenzlig ist. Wo bist du jetzt gerade?
Ich bin jetzt gerade in Berlin-Neukölln. Also ich bin gerade wiedergekommen. Ich wohne hier, aber ich war vor 2 Wochen in Kairo und Istanbul.
Wie ist das dort zu sein?
Ja, es ist immer was Besonderes, um ehrlich zu sein. Also ich war jetzt öfter in Kairo, aber es wird irgendwie nie dasselbe. Es ist die Stadt hat für sich, auch ohne die politischen Prozessen und die Umwälzungen, die da laufen, die Stadt an sich hat einen sehr krassen Beat. Das ist ein Dschungel. Also wenn man da nach Berlin kommt, fühlt man sich hier wie in Reha-Klinik, wie ruhig das hier zugeht. Istanbul ist auch eine sehr spannende Stadt, das habe ich jetzt dieses Jahr allerdings neu entdeckt. Als die Gezi-Proteste dort gestartet sind, als dieser Park dort besetzt wurde, da bin ich dort gewesen und jetzt auch nochmal. Und auch eine sehr spannende Stadt. Also beides ganz tolle Erfahrungen.
Auch deine persönliche Geschichte ist ja spannend. Du bist mit 12 Jahren zusammen mit deinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen und auf deinem Blog heißt es deshalb, du bist Multiheimatler. Warum zieht es dich aber immer wieder hinaus in die Welt und warum immer an Orte, wo es eigentlich gefährlich ist?
Es ist, um ehrlich zu sein, so gefährlich ist es gar nicht. Also wenn man Leute kennt vor Ort und sich mit denen bewegt, ist es eigentlich nicht gefährlich, auch in Kairo nicht. Ja? Mich zieht es nicht einfach so in die Welt hinaus. Ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr gerne zu Hause. Ich bin auch gar nicht so ein reiselustiger Typ eigentlich. Sondern mich interessieren die politischen Prozesse. Wir haben ganz große Umwälzungen gehabt. Wir haben große Aufstände, eine Reihe von Aufständen. Man kann eigentlich von globalen Aufstandskette sprechen. Und mich hat interessiert, das wirklich von nah zu sehen. Weil über die Medien kriegt man letztlich ein sehr oberflächliches, ein sehr verzerrtes Bild. Ich wollte dort nah dran sein, zu sehen, wie sich die Menschen dort wehren. Vor allem, welche politische Kulturen entstehen in diesen Situationen von Ausnahmezustand, von Krisen, wie auch Solidarität dort gelebt wird und Demokratie von unten. Und das war eigentlich das Motiv.
Aber du tust es ja nicht nur für dich, sondern du schreibst ja auch immer drüber, bist auch schon in Zeitungen damit erschienen. Bist du jetzt ein Journalist, ein Blogger oder ein politischer Aktivist und Meinungsmacher?
Ja, ich glaube, es gibt noch keine richtige Definition von dem, was ich mache. Ich bin ein aktivistischer Blogger, sagen wir vielleicht so. Also Journalist bin ich nicht, weil ich schreibe zwar für Zeitungen, allerdings schreibe ich anders, als ein Journalist schreiben würde. Also ich habe gar keinen Anspruch, neutral zu sein, sondern ich bin ganz klar positioniert auf Seiten dieser progressiven Bewegungen.
Ich schreibe aus deren Perspektive, aus Perspektive deren Aktivisten ich treffe. Ich bin auch nicht eine, der so irgendwie die hohen Repräsentanten der Bewegung da immer interviewt und über die schreibt. Und ich suche eigentlich die einfachen Aktivisten, die vor Ort arbeiten, die sozusagen, ja, also Rank and File sagt man im Englischen, sozusagen Basisaktivisten. Und aus deren Perspektive schreibe ich. Natürlich versuche ich auch selber zu analysieren. Ich promoviere auch ich bin dabei, eine Promotion zu schreiben, über soziale Bewegungen auch. Also ich beschäftige mich auch wissenschaftlich damit. Aber dieses Schreiben ist anders als ein Journalist. Es ist subjektiv, es ist nicht objektiv, es ist auf Seiten der Leute. Und ich versuche auch wirklich so ein bisschen die Stimmung, den Flair da drumherum zu vermitteln.
Und das auch in deinem Blog zu schreiben. Was für Reaktionen erwartest du dir davon oder was willst du damit erreichen und welche Kommentare bekommst du tatsächlich?
Also mein Anspruch ist, die Stimme dieser Leute direkt hierher zu vermitteln. Nicht vermittelt über die Medien, über andere Instanzen, sondern direkt über meine persönliche Begegnungen. Und eigentlich bekomme ich bisher sehr, sehr gutes Feedback, weil diese Sorte von Text in Deutschland es auch noch nicht so viel gibt. Ja? Also Deutschland hat eine sehr gute Medienlandschaft, ich glaube eine der besten auf der Welt. Aber diese Art von subjektivem Schreiben, von vor Ort sein, von mit den Leuten sein und aus deren Blickwinkel zu schreiben, in einer persönlichen Art, das ist hier noch etwas unterentwickelt. Das ist in den USA, gibt es viel mehr diese Art von Blogging. Im arabischen Raum gibt es auch sehr, sehr viel mehr. Also ich bin ja, wie gesagt, gewöhnlicher Iraner. Ich weiß, dass im Iran auch Blogs eine wichtige Rolle gespielt haben. In Ägypten auch, bei der ganzen politischen Meinungsbildung. Das ist hier noch unterentwickelt und deswegen kriege ich ganz gute Resonanz zurzeit.
Gibt es, trotzdem du gesagt hast, dass man ja überall hinfahren kann, wenn man nur die richtigen Leute kennt, gibt es eine Situation, wo du sagst, okay, das wäre selbst mir zu gefährlich, da will ich lieber nicht hin?
Ja, ich war jetzt in Kairo und wir haben das lange überlegt. Als wir dort waren, gab es diese Platzbesetzungen der Muslimbrüder und da hatte die Armee auch erklärt, oder die Regierung, dass die bald räumen werden. Und ich hatte auch eine Freundin dabei, mit der eine Kamera dabei war und wir haben das so gelegt und haben uns entschieden, da nicht hinzugehen, weil uns da Gefahr von beiden Seiten gedroht hat. Also wenn eine Räumung stattgefunden hätte, wäre es sehr gefährlich, wie man gesehen hat, gab es hunderte Tote. Aber auch von Seiten der Muslimbrüder wären wir nicht sicher gewesen. Das kam ganz schnell. Und immer wenn ich merke, von beiden Seiten, wenn es Konflikt gibt auf der Straße und es gibt Gefahr von beiden Seiten, dann gehe ich da nicht hin. Wenn ich aber nicht eine Seite weiß, da bin ich sicher, da gehe ich hin und halte mich dann in den hinteren Reihen auf, meistens.
Okay, würdest du das empfehlen, dass man das nachmachen soll?
Auf jeden Fall. Also man, wie gesagt, man soll kein dummes Risiko eingehen. Man soll ja nicht sich da in die Helden spielen wollen. Das ist nicht, darum geht es überhaupt nicht. Das machen die Leute schon selber. Dafür brauchen die uns nicht. Aber mit Menschen in diesen Bewegungen zu reden, sie kennenzulernen, es ist eine einzigartige Erfahrung, die ich in meinem Leben auch nicht missen möchte. Und es ist unglaublich, wie gastfreundlich die Leute auch waren, wie viel Zeit und Energie sie sich auch für uns genommen haben, als wir erfahren haben, dass wir wirklich für sie da sind, dass wir uns wirklich für sie interessieren. Ne? Und jetzt nicht irgendwelche Journalisten sind, da ihre Arbeit machen oder irgendwelche Touristen sind, die so ein bisschen, oh, das ist aber eine schöne Exotik, sondern es muss wirklich, wenn sie merken, du bist wirklich interessiert, dann haben wir unglaublich viel Wärme, Zuwendung und Energie von den Menschen bekommen. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ja.
Das könnt ihr auch nachlesen bei Pedram im Blog. Wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Bist du bereit für ein paar kurze Fragen?
Ja, gerne, bitte.
Heißt es der oder das Blog?
Der Blog, würde ich sagen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS.
Wie viele Facebook-Accounts hast du denn?
Eine.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Hardcore.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge viel später nochmal liest?
Cool.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Facebook.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst irgendwas im Internet, das wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle hier vorstellen sollen?
Also ich kann zwei Blogs empfehlen. Die sind jetzt nicht in dem Stil von mir, sondern die sind so eher kritische Blogs, die im Internet wirklich gute Content produzieren. Einer heißt Hinter den Schlagzeilen. Das ist einer aus dem Team von Konstantin Becker, den ich kenne und sehr schätze.
und der andere heißt die Freiheitsliebe. Und die sind wirklich sehr bemüht, guten kritischen Content im Netz zu verbreiten.
Da wollen wir mal gucken, welcher es in der nächsten Sendung schafft. Letzte Frage, wichtigste Frage, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Keine Ahnung.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger Privat mit Pedram Shahyar. Und wenn ihr lesen wollt, was er so schreibt, was ich euch wirklich ans Herz lege, dann könnt ihr das tun und den Link zu seinem Blog einfach im Blog zu dieser Sendung klicken unter trackback.fritz.de.
Oh, yeah. Johnny Moser. Neon Schwizzy, tick tick boom, ha, yeah. Bim, bam, ihr seid abgelenkt. Keiner von euch weiß, was ich gerade so denk. Tick tick boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt. Bim, bam, ihr seid abgelenkt. Keiner von euch weiß, was ich gerade so denk. Tick tick boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt. Ich komm an den Start und organisiere den Vaterlandsverrat. Mein Lifestyle ist zu hart für diesen Staatsapparat. Einer dieser Gründe, warum Staat mich nicht mag. Abgelenkt und schwupps ist der Brand auf dem Markt. Das hat sich abgezeichnet, wie der Dienstgrad von einem Bullen, der seinem Arzt gebeichtet hat, dass er im Dienst immer Hasch dabei hat. Du gehst Heidi, kaufst jetzt Zwiebeln im Netz. Ich geh VBT und Battle, Kartoffeln im Netz. Ihr wollt Beef und ich komm mit Tofu vorbei. Komm mit Seitan vorbei, komm mit Soja vorbei. Und dann gibt es so ein Geschrei und plötzlich ist das Battle dann so schon vorbei. Die Leute, die denken, dass ich das nicht mach, werden danach dann so richtig verarscht. Kommt auf den Chart, ich sing's einmal und habe das ganze Film am Start. Johnny Mauser, ich bin nicht zu provozieren. Fahre Ablenkungsmanöver, werd ewig nicht studieren. Bim, bam, ihr seid abgelenkt. Keiner von euch weiß, was ich gerade so denk. Tick, tick, boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt. Bim, bam, ihr seid abgelenkt. Keiner von euch weiß, was ich gerade so denk. Tick, tick, boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt. Ihr seid abgelenkt, ich bin die Maus in einem Schafspelz. Zeckenrap, auf die die ganze Welt wartet. Ab, die bringt euch Crackrocks, Crowrap über Matchbox. Ich komm mit der Gedankengang und bring verkopfte Headshots. Mit Minus auf den Konten, bossel ich Briefkorb in Dorben. Hol bei Cheese raus aus Compton und mach Fleece ein auf London. Warum? Ich mal im schottischen Jahr, fatalerweise, denn ich habe nur mein Wort am Start. Ja. Und fall danach zurecht auf meinen knochigen Arsch, aber Bullen bei Nacht sind dann doch nicht so hart. Du gehst zu Stahlgewitter-Shows und bringst dein Haar kurz mit der Post, findest Art auf Hitler groß. Lass die Radio besser zu, die Texte bleiben weiter rund. Kugelschreiber, kacke Conscious Raps vor die Tür. Klugscheißer, Johnny Mauser, euer Schnapsgedrängzerstörer macht auf Wett und guter Bund, das sind Ablenkungsmanöver. Ich weiß, was ich gerade so denk. Tick, tick, boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt. Bim, bam, ihr seid abgelenkt. Keiner von euch weiß, was ich gerade so denk. Tick, tick, boom, krasse Gang. Ich mache einen Move, ihr seid abgehängt.
Johnny Mauser mit dem Ablenkungsmanöver vom Album Der Katze entkommen. Und Johnny Mauser war mal an Zeitmusik, ist es nicht mehr. Das Album ist nämlich bei Audiolied verlegt. Das heißt, er ist morgen zum aller letzten Mal bei Unsigned, der Sendung für Bands mit ohne Plattenvertrag. Und er wird da nochmal erzählen, wie man dazu kommt, von dem Typen, der für die Rote Flora, also ein besetztes Haus in Hamburg, eine auf dem Index eingestufte Hymne zu schreiben und dann auf einmal einen Plattenvertrag zu kriegen. Es ist quasi der Rausschmiss für den Unsigned, für den Ex-Unsigned-Künstler Johnny Mauser. So, wir haben jetzt hier noch eine Netzmusik für euch, dann ist die Sendung zu Ende. Danach gibt's Paul van Dyk mit elektronischer Musik und der letzte Netzsong kommt von Broke for Free. Und das Album heißt Layers, weil in den Songs machen die so Genres und Soundfetzen übereinander, untereinander, nebeneinander, also in Lagen, in Layers. Beatlastige Hip-Hop, Trip-Hop, Elektronika, alles zusammen, also so eine Mischung. Und da hören wir jetzt gleich nochmal rein. As Colorful As Ever heißt der Song. Den Download gibt es natürlich im Blog zur Sendung. Könnt ihr da einfach klicken und auch runterladen. Ist ja Creative Commons. Genau dasselbe gilt für den Podcast zur Sendung, der in ein, zwei Stündchen erscheint, den ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare. Dafür gibt es in dem Blog ganz unten dieses Kommentarfeld. Das war's. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß. Mein Name ist Markus Richter und ich bitte euch, verschlüsselt immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!